Ihr kennt ja vielleicht nicht das Sprichwort, aber wenn man jemand zu einem kommt und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Die gute Nachricht ist heute, glaube ich, dass es eine ganz spannende Predigt oder ein spannendes Thema ist. Und ich hoffe, es kommt auch so rüber und der Heilige Geist kann mich heute benutzen, um euch so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen. Die schlechte Nachricht ist, es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Ich hoffe nicht zu lange, aber vielleicht ein, zwei Minuten mehr als sonst. Darum bitte ich um Verzeihung. Das Thema heute war, was sind die Bedürfnisse in der Gemeinde oder unter den Geschwistern? Und ich möchte das so ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Das eine wird die Predigt sein, die ich gleich anfange. Das andere wird ein Fragebogen sein, den wir unter den Geschwistern, unter den Brüdern ausgearbeitet haben, den ich dann so ein bisschen mehr erklären möchte. Und Winfried hat netterweise auch eine kleine Folie vorbereitet. Das heißt, im zweiten Teil der Predigt möchte ich so ein bisschen über diesen Fragebogen rübergehen, um ihn etwas mehr zu erklären. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ein Exemplar am Ende des Gottesdienstes mit nach Hause zu nehmen. Der ist hinten ausgelegt. Und das werde ich euch dann aber noch mal ein bisschen näher erklären. Also, was sind die Bedürfnisse der Gemeinde? Da kommen einem erstmal ganz viele Sachen in den Kopf. Zumindest war das bei mir so, als ich drüber nachdachte, was sind unsere Bedürfnisse? Und ich denke, man muss sich erstmal im Klaren sein, dass jede Gemeinde vom Prinzip, ich habe das jetzt mal Mikrokosmos genannt, dass jede Gemeinde für sich nicht alleine steht, sondern immer auch in der Umwelt, in der wir als Gemeinde uns befinden, mit beeinflusst wird. Und daher denke ich, ist es auch wichtig zu verstehen, dass diese Einflüsse, in denen wir uns befinden, natürlich uns auch prägen. Das ist heute so und das war auch früher so. Die ersten Gemeinden in Jerusalem haben natürlich auch unter ihrer Umwelt gelitten und deswegen sind auch viele Sachen nur zu verstehen, wenn man diesen gesamten Eindruck so ein bisschen mit sich in Erinnerung ruft und das auch so ein bisschen mit berücksichtigt. Deswegen denke ich, wenn man also über Bedürfnisse spricht, dann ist es vom Prinzip schon ein Unterschied, ob wir eine Gemeinde in Israel oder Afghanistan oder in London oder Hongkong oder eben in Hamburg sind. Die Bedürfnisse werden, wenn man es ganz detailliert aufschreiben wollte, sicherlich etwas anders sein, weil wir in der westlichen Welt sicherlich nicht so viel Bedürfnisse in dem Sinne haben, dass wir Angst haben, morgen nichts mehr zu essen zu bekommen oder auf irgendeine Mine zu treten, wie das vielleicht jetzt in einigen anderen Ländern dieser Welt sind. Insofern ist es schon mal wichtig, dass wir uns, glaube ich, klar machen müssen, unsere Bedürfnisse sind individuell, weil wir eben hier in Hamburg sind und vielleicht auch nicht in der Mönckebergstraße oder am Hafen, sondern wir sind eben auch in Wandsbek als Gemeinde und dort, wo wir als Gemeindemitglieder leben, in unserer Umgebung, hat das sicherlich auch nochmal Einflüsse auf das, was wir als Bedürfnisse deklarieren. Die Bibel spricht ja häufig davon, dass eins der Hauptaufgaben der Gemeinde ist, zum Beispiel nach den Waisen zu gucken, nach denen, die kein Essen haben, denen Kleider zu geben, die keine Kleider haben. Ich denke, das ist sicherlich für uns heute in der Gemeinde, wenn ich so in die Runde schaue, sicherlich nicht mehr das oberste Problem, weil wir alle Kleider haben, mit denen wir uns kleiden können und alle Essen haben, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Aber natürlich gibt es außerhalb der Gemeinde diese Bedürfnisse. Wenn wir uns aber wirklich auf die Bedürfnisse in dieser Gemeinde beschränken und konzentrieren, dann sind es sicherlich andere als vielleicht auch einige, die in der Bibel genannt sind. Deswegen denke ich, ist es viel wichtiger oder besonders wichtig, nicht so sehr da zu fragen, was sind nun unsere Bedürfnisse, sondern das eigentlich Wesentliche ist ja vielmehr, glaube ich, was ist unser Zweck? Weswegen sind wir hier? Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Ich denke, es ist immer besser, nach außen zu schauen, als zu sehr nach drinnen zu schauen. Also nicht sich ständig zu fragen, was brauche ich, sondern was ist meine Aufgabe? Und ich denke, dass wir als Christen in erster Linie einen Missionsauftrag haben. der sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. Und wir haben in der Lesung nochmal sehr schön gehört, dass wir eben auch alle unterschiedliche Talente haben. Und dass wir diese Talente arbeiten lassen müssen. Und ich denke, das ist was ganz Entscheidendes. Wir haben alle Talente. Der eine hat ein paar mehr, wie wir ja auch in der Lesung gehört haben. Der eine von uns hat 5 oder 10 oder 1000 oder wie, welche Maßeinheit man nimmt, ist ja egal. Wir haben unterschiedliche Talente bekommen und die müssen wir auch einsetzen. Gott ist ein gerechter Gott, ein liebevoller Gott, aber er fordert auch. Er sagt, das habe ich dir gegeben und ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende auch Rechenschaft darüber geben müssen, nicht was wir erreicht haben, ob ich genauso viel erreicht habe wie ein anderer. Ich glaube nicht, Gott ist interessiert, wie viel wir erreicht haben, sondern was wir erreicht haben mit den Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Sind wir vom Mensch her jemanden, der so viel Angst hat, dass er was falsch macht, dass er lieber gar nichts macht, das Talent, was er hat, nicht benutzt? Oder sind wir stark im Glauben und in der Hoffnung, dass das, was wir machen, letzten Endes auch von Gott gewollt ist, trotz der ganzen Fehler, trotz der Unzulänglichkeiten, die wir haben? Und wenn das so ist, dann gehen wir sozusagen frohen Mutes dran und versuchen, das zu nutzen, was wir haben. Der Gutes im Dienen und im anderen helfen, der soll anderen helfen. Der gut ist, mit dem Wort zu arbeiten, der soll mit dem Wort arbeiten. Und der gut ist in ganz vielen anderen Bereichen, in der Ermutigung, in dem Aufrichten, in welcher Form auch immer, der handwerklich gut ist. Es gibt so viele Bedürfnisse, so viele Sachen, die wir brauchen, die die Welt braucht, dass jeder von uns sich in irgendeiner Form einbringen kann. Probleme entstehen immer nur dann, wenn wir anfangen, das miteinander zu vergleichen. Wenn wir anfangen, Leute mehr zu schätzen, die Talente haben, die wir für besser erachten, was von Gott aber nie so, in keinster Weise, irgendwo und irgendwann und irgendwie je formuliert wurde. Es gibt keinen von uns, der höher geschätzt wird, nur weil er Sachen kann, die vielleicht nicht so viele können. Wir sind alle wichtig und wir haben alle Talente und das ist auch gut so. Denn Gott, denke ich, liebt die Vielfalt. Wie langweilig wäre es, wenn wir alle die gleichen Talente hätten, wären sie noch so schön. Es würde immer viele Sachen geben, die dadurch nicht abgedeckt würden. Also Gott liebt die Vielfalt und ich denke, er hat auch uns eben in die Welt gesetzt, um diese Vielfalt zu preisen und unsere Talente eben einzusetzen, dort wo sie gebraucht werden. Und ich denke, es ist eben umso mehr wichtig, dass wir das machen, weil die Welt eben das Licht braucht. Und mit unseren Talenten, die von Gott gegeben sind, können wir ein Stückchen von diesem Licht geben. Und die Erde braucht das Salz, weil der Geschmack weg ist. Wenn Leute die Talente für sich behalten oder egoistisch eben nur auf sich schauen. Und wir sehen, was passiert, wenn das passiert ist. Sind sinnlose Kriege, die auch immer noch, und gerade in letzter Zeit uns ja nochmal so schön oder unschön in Erinnerung gerufen worden, es werden sinnlose Kriege geführt, die Ressourcen der Erde werden teilweise sinnlos und gnadenlos ausgenutzt. Es wird geguckt, was bringt am meisten Nutzen und nicht, was macht am meisten Sinn. Und die Menschen, denke ich, umso mehr in dieser Rezession, in der wir, oder Depression wirtschaftlich gesehen, in der wir uns befinden, macht uns, denke ich, auch nochmal klar, wer und was wirklich diese Welt regiert. Es sind nicht die Christen, es sind nicht die Gläubigen generell, sondern es ist vom Prinzip des Geld. Wer am meisten hat und das am besten und schnellsten verdient, ist in der Regel der, der am meisten Anerkennung findet in dieser Welt. Die Menschen dieser Welt brauchen aber eben auch einen Beweis, gerade in solchen Zeiten, dass es eben noch mehr gibt als das, was die Welt uns verkaufen will, sei das Wichtigste. Gerade in Zeiten wie heute, wo viele, denke ich, auch dieses Motto und diese Lebensphilosophie ganz stark hinterfragen, weil auf einmal alles wegbricht, weil auf einmal die Sachen, auf die man sich verlassen hat, die Dinge, von denen man meinte, die sind maßstäblich und die sind richtungsweisend, sind weg und die globale Finanzkrise hat uns das wunderbar gezeigt und zeigt es uns auch noch. Und auf der einen Seite, denke ich, kann man darüber erstarren, sozusagen verharren und sagen, wie konnte denn das passieren oder wohin soll die Reise noch gehen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch eine wunderbare Gelegenheit für uns, gerade für uns Christen, da eine Chance zu nehmen, uns nach außen zu orientieren und gerade jetzt nochmal der Welt zu zeigen, es gibt Alternativen zu diesem finanzdominierten Verhalten. Denn ich denke auch, einige Menschen haben jetzt auf die harte Tour sozusagen gelernt, dass das eben falsch ist, sich auf das eigene, geldorientierte oder andere materiellen Sachen zu konzentrieren. Und ich denke, dass vielen die Augen geöffnet wurden und auch noch werden. Denn dort, wo kurz noch der Glaube an die freie kapitalistische Marktwirtschaft stand und das von ihr generierte Geld, steckt heute vielleicht die bittere Erkenntnis, dass sich die Sicherheit der eigenen Unverwundbarkeit als doch sehr trügerisch und falsch herausgestellt hat. Und nun, denke ich, ist bei vielen diese große Leere da, das Entsetzen und die Erkenntnis, dass das in der Situation, in der wir uns befinden, auf einmal die sogenannte Realität ist. Und ich denke, wir haben in gewisser Weise noch Glück, dass nicht alle so reagieren, wie zum Beispiel der Herr Merkle, den sicherlich viele von uns durch die Presse kennengelernt haben. Der Mann, der sich das Leben nahm, der ein Machtimperium aufbaute, der unheimlich vielen Tausenden von Menschen Arbeit gab, viele gute Sachen gemacht hat und Milliarden erwirtschaftete und diese dann eben auch verlor, weil er sich verspekulierte und dann letzten Endes keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich das Leben zu nehmen. Judas im Neuen Testament hat sich auch das Leben genommen, hat den Freitod gewählt, weil er sich seiner übermächtigen Sünde, seinem Versagen bewusst war. Heute haben wir glücklicherweise durch die Schrift, durch Jesus, zumindest als gläubige Christen die Erkenntnis, dass Jesus uns auch in solchen Stunden liebt, wenn wir jämmerlich versagen. Wenn wir von uns selber eigentlich uns abwenden und sagen, das ist einfach nicht mehr zu verzeihen. Das, was wir dieses Mal angestellt haben, ist so groß, da gibt es auch kein Verzeihen mehr von Jesus. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass es immer Liebe gibt und auch immer die Gnade, unter der wir stehen, egal was passiert. Es soll kein Freischein sein, wie Paulus das hier auch so schön formulierte, alles zu machen, was man will. Aber wir wissen, wenn wir an einen Punkt gelangen im Leben, wo wir wirklich das Gefühl haben, jetzt haben wir es richtig vermasselt, dass wir uns zu Gott wenden können. Und ich denke, genau diese Botschaft ist es eigentlich, die wir gerade in der Zeit wie heute auch nach außen tragen können. Genau das ist es. Es ist nicht der Freischein zu machen, was man will, sondern es ist der Freischein zu sagen, es liebt dich jemand, der Herr im Himmel, Jesus Christus, der für dich, für uns gestorben ist, egal was du machst oder gemacht hast. Und wir sind sozusagen die Handwerker, die das nach außen tragen sollen. Daher denke ich eigentlich, dass das, was Paulus im 1. Korinther 13 gesagt hat, was wir wirklich brauchen und was die Welt wirklich braucht, sind diese drei Sachen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Wobei die Liebe am größten und am wichtigsten ist. Und ich glaube, dass wir uns eigentlich die Frage stellen müssen, nicht so sehr, was wir wirklich brauchen, sondern die eigentliche Frage ist wirklich, wie können wir mehr glauben, mehr hoffen und mehr lieben? Die Frage ist also wirklich, wie erreichen wir das? Wie kommen wir dorthin? Denn ich denke, das ist eigentlich das, was die Welt braucht und auch was wir brauchen und was Gott von uns will. Ich denke, ein tiefer Glauben an Gott, an denjenigen, der uns geschaffen hat, an den, der uns sozusagen Leben in die Adern gehaucht hat. An den, der uns liebt, der unsere Sorgen kennt, der uns so annimmt, wie wir sind, der unsere Unzulänglichkeiten kennt, der weiß, dass wir fallen, bevor wir fallen, ist das Fundament unseres christlichen Daseins. Ohne Glauben läuft ja gar nichts. Aber mit dem Glauben kommt eben auch die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Wunder, die wir häufig ja von Gott erhoffen. Ob es kleinere Wunder sind, wie persönliche Schmerzen weggehen, das Krankheit weggehen. Oder eben ultimativ die Hoffnung, dass wir irgendwann dorthin kommen, wo wir gerne hin möchten, nämlich in den Himmel, ins Paradies. Ohne diese Hoffnung sind wir nichts letzten Endes. Aber die Hoffnung darf sich eben nicht auf materielle Dinge stützen, wie wir jetzt gemerkt haben, sind die sehr vergänglich, sondern sie muss eben auf immaterielle Sachen sein. Ich denke, die Hoffnung ist auch deswegen so wichtig, weil wenn wir richtig hoffen, dann müssen wir uns auch immer vor Augen führen, warum wir hoffen. Was erwarten wir eigentlich, wenn wir sozusagen von dieser Welt in die nächste kommen? Und ich glaube, wir müssen immer wieder uns auch vor Augen führen, dass es ein wunderbarer Platz sein wird. Etwas, wo wir singen, wo wir tanzen, wo wir erleichtert sein werden, wo wir keine Sorgen mehr haben. Das ist ein Ort, den es auf Erden nicht gibt. Und ich denke, es ist etwas, was wir nie vergessen dürfen, gerade wenn es uns nicht so gut geht, dass es eine Alternative gibt zu dem, was wir gerade durchmachen. Und weil wir dorthin wollen, müssen wir wirklich uns anstrengen. Müssen wir immer wieder sagen, wie kann ich mein eigenes Glaubensleben verändern? Wie können wir als Gemeinde Sachen neu angehen? Obwohl sie vielleicht in der Vergangenheit immer wieder schiefgegangen sind. Obwohl wir Sachen machen, die wir ständig versuchen und wir schaffen es einfach nicht. Wir dürfen also die Hoffnung nicht verlieren, dass wir irgendwann dorthin kommen, wo wir hinkommen möchten. Als Gemeinde, aber auch individuell. Und dort, denke ich, ist das Eigentliche, die eigentliche Alternative, die wir wirklich der Welt anbieten können, denke ich, ist eben die Liebe. Die Liebe ist, wie Paulus so schön schreibt, was nützt uns der Glaube, was nützt uns die Hoffnung? Dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke, schreibt Paulus so schön. Was nützt uns das alles, wenn wir also diese Glauben und Hoffnung rausschreien, aber man merkt es nicht. Und die Liebe ist nicht da. Wenn wir es nicht in Liebe machen, sollten wir es wahrscheinlich lieber gar nicht machen. Aber auch da muss man sich bewusst sein, dass wir wachsen, dass wir auch liebvoll gemeinte Ratschläge im Nachhinein manchmal bereuen, weil wir denken, das war jetzt wirklich dumm oder wir sehen Sachen anders im Laufe der Jahre. Aber auch das macht eben nichts. Vom Prinzip müssen wir da, wie die Talente auch dort, das Risiko tragen, dass Gott uns letzten Endes leitet. Die eigentliche Frage ist also wirklich, wie können wir mehr lieben? Die Antwort und der Schlüssel zum Erfolg, denke ich, ist relativ einfach. Das umzusetzen ist sehr schwer. Das wissen wir alle. Und deswegen, denke ich, sind wir hier. Dieter hat in seiner Predigt letzte Woche so schön formuliert, dass kein Christ eigentlich alleine sein kann. Es gibt keinen Christen, keinen wahren Christen, der sagen kann, ich brauche niemanden selber außer mich, meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Liebe. Und das behalte ich auch schön für mich, weil alleine komme ich besser klar. Das gibt es eigentlich nicht. Die Bibel ist ganz klar und sagt, derjenige, der keine Gemeinschaft sucht, ist auf lang oder kurz, wird es nicht schaffen. Und ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann es, weil ich weiß genau, ich schaffe es ja auch nicht. Ich schaffe es auch nicht, meine ganze Woche auszuhalten, ohne dummes Zeug zu machen. Umso mehr, denke ich, ist ein ganzes Leben sehr waghalsig. Die Liebe ist also wichtig und ich glaube, dass es die Liebe das Aushängeschild sein sollte, was man draußen auf der Gemeinde vielleicht auf dem Schild draufschreibt, was die Leute brauchen. Die Liebe ist, glaube ich, wie ein Magnet, der alles um sich herum anzieht. Es gibt keinen, der nicht geliebt sein möchte. Es gibt Leute, die von der Liebe verletzt wurden und die versuchen, sich davor abzuschotten, weil sie Angst vor Verletzung haben. Aber dort, wo wahre Liebe ist, da pilgern die Menschen hin. Und so wird es auch bei uns sein in der Gemeinde, in allen Gemeinden, dort, wo wahre Liebe gelebt wird, wo der Glaube, das Evangelium in Liebe gepredigt wird und nicht mit der Bibel erschlagen wird, dort kommen die Menschen hin. Da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Dort wird Gott die Menschen hinführen. Und wenn wir das mal aus rein weltlicher Sicht sehen, wenn ich entscheiden müsste, wo Alex oder wo meine Kinder hingehen sollten, dann würde ich einen Ort suchen, wo ich denke, das am besten aufgehoben ist, wo die Menschen ihn lieben, respektieren und ihm versuchen, etwas beizubringen. Und wenn wir schon so denken, wie viel mehr will Gott Sorge tragen, dass er Leute zu den Orten bringt, die auch das machen, was er will, nämlich liebevoll miteinander umgehen. Also wir brauchen uns nicht so sehr Gedanken machen, dass Leute kommen. Ich denke, wenn wir eine liebevolle Gemeinde werden, und die sind wir schon, aber vielleicht daran noch arbeiten, dann werden die Leute hier rein pilgern und wir müssen anbauen. Ne? Man muss ja die Hoffnung nicht verlieren. Es ist also wichtig, dass wir uns nochmal klar machen, dass wir letzten Endes das Aushängeschild sind. Wir sind diejenigen, die die Bibel zu Leben werden lassen. Wir sind das Licht, wir sind das Salz. Und jeder von uns hat seine Aufgabe zu erfüllen. Und das kann keiner von außen, von der Kanzel, das kann keiner dir ins Herz legen, sondern das hat Gott dir ins Herz gelegt. Und jeder muss sich fragen, was ist meine Aufgabe, wie kann ich das machen? Das Rennen bis zu Ende zu laufen ist daher, was Paulus ja auch immer wieder sagt, das Allerwichtigste, den Kranz des Sieges am Ende auf das Haupt zu bekommen und zu sagen, du hast alles gegeben, mein Sohn, meine Tochter, hier ist das Paradies. Das wollen wir alle erreichen. Wichtig ist, dass für einige von uns ist es der Lauf, das Leben im Marathon. Viele von uns sind schon sehr alt, was die Jahre angeht, und haben ein langes Leben hinter uns. Andere haben es noch vor uns. Aber es ist wichtig, dass wir uns in diesem Rennen auch untereinander stützen. Die, die vielleicht etwas besser trainiert sind, helfen denen, die etwas langsamer laufen. Und wir müssen aufeinander warten, aufeinander sich stützen und aufpassen, dass keiner zwischendurch aufgibt, weil er so kaputt ist. Weil er vielleicht sich ausgepowert hat, weil er vielleicht sich nicht richtig vorbereitet hat, aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen aufeinander aufpassen. Und aus meiner Zeit bei der Bundeswehr weiß ich, auch beim Marschieren ist im Prinzip immer die Devise, der Letzte gibt das Tempo an. Das soll nicht heißen, dass alle gleich sind und nur auf den Letzten, wenn es ihn denn gäbe, sich konzentrieren, aber man muss eben aufpassen, dass kein Schaf verloren wird. Und dafür sind wir alle verantwortlich und nicht nur die Ältesten. Das ist eine gemeinschaftliche Aktion. Ich denke also, umso mehr und ausgiebiger wir uns stützen und untereinander lieben, desto mehr werden wir auch wachsen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass es die perfekte Gemeinde eben nicht gibt. Wenn es sie gäbe, Entschuldigung, dann wäre keiner von uns hier. Das ist eben so. Und man muss auch damit leben lernen, was mir auch immer noch sehr schwer fällt, seine eigenen Fehler einzugestehen, seine Unzulänglichkeiten, aber deswegen trotzdem nicht aufgeben. In gewisser Weise also diese Spannung aushalten, dass man eigentlich gerne dorthin möchte, aber immer nur bis hierhin kommt. Dass man es einfach nicht schafft. Aber das ist ja auch gut so. Und jetzt möchte ich überleiten zum zweiten Teil der Predigt, beziehungsweise zum zweiten Teil zu diesem Fragebogen. Der Fragebogen, den ich gleich näher erklären möchte, ist aus dem Bedürfnis entstanden, genau das zu erreichen, nämlich wie können wir letzten Endes eine liebevollere, eine bessere, in dem Sinne eine effektivere, eine gottnähere Gemeinde werden. Wie können wir die Bedürfnisse als Prediger, wie können wir die Bedürfnisse der Gemeinde besser erfassen? Das war eigentlich, dass dieser Fragebogen entstanden ist, aber letzten Endes, denke ich, ist es, wenn man das größere Bild sich betrachtet, wirklich ein Versuch festzustellen, wie können wir auch untereinander uns besser kennenlernen, was sind die einzelnen Bedürfnisse, die wir individuell haben, so dass wir als Prediger, aber eben auch als einfache Christen ein Gefühl dafür kriegen. Wie können wir uns so motivieren, wie können wir uns so stützen, dass wir letzten Endes den Missionsauftrag, den wir haben, besser nach außen tragen können. Dass wir als Einheit uns präsentieren können, dass wir mehr voneinander wissen, dass wir als Brüder ganz speziell die Predigen einfach auch die Predigen so speziell machen können, dass wir das Gefühl haben, wir treffen eure Bedürfnisse. So, und jetzt gebe ich dir das Zeichen, Jorge. Also, das ist sozusagen der Fragebogen. Ich habe bei dem Fragebogen hinten eine kleine Einleitung gegeben, die das nochmal wiedergibt, was ich eben gesagt habe. Der Fragebogen soll nicht von sich behaupten können, er sei perfekt, er decke alles ab, er sei ohne Fehler, sondern es ist der Versuch, und zwar der vielleicht jegliche Versuch, aber es ist eben ein Versuch, verschiedene Bereiche, Kategorien, die für uns, denke ich, als Gemeinde, als Christen wichtig sind, aufzuteilen und einige Fragen an dich persönlich zu stellen, an mich, um zu gucken, wie können wir die Gemeinschaft stärken, wie können wir sozusagen uns alle nochmal daran erinnern, welche Talente wir auch haben und wie können wir diese in die Gemeinschaft einbringen. Wir haben also unter Punkt A die Gemeinschaft nochmal angeführt und haben einfach ganz banal gefragt, fühlst du dich zu Hause in der Gemeinde, ja oder nein? Dann haben wir, vom Prinzip ist das alles erklärt, das finde ich selber, wir haben also da nur versucht, Sachen rauszufinden, ob das Bedürfnis da ist, mehr Aktivitäten zu machen, mehr Freizeit, mehr geistliche Aktivitäten oder, und das ist eben uns auch ganz wichtig, ob ihr, jeder von euch irgendwelche Vorschläge hat, was wir noch machen könnten in der Gemeinde. Sachen anders zu machen. Dann haben wir unter Punkt D, dann nochmal runterziehen, die Liturgie. Auch dort sind wir einfach, haben wir ein paar Sachen uns rausgesucht, wo wir denken, es wäre einfach gut zu wissen, wie wir als Gemeinde individuell, wie wir dazu stehen. Wollen wir zum Beispiel unter Punkt 4, ist das Bedürfnis da ein Chor zu haben? Wäre das für euch inspirierend, häufiger mal einen Chor zu haben. Und daran schließt sich dann natürlich gleich die nächste Frage, wärst du bereit, in einem Chor mitzumachen? Es ist eine Sache, sich Gedanken zu machen, was wir gerne hätten, aber viel wichtiger als das, was wir haben möchten, ist eigentlich wirklich die Einstellung, nicht was kann die Gemeinde für mich tun, sondern wirklich, was kann ich für die Gemeinde tun. Wie kann ich der Gemeinde helfen und wie kann ich mich dazu einbringen. Dann haben wir unter C das persönliche Engagement, haben wir das genannt. Da ist der Punkt 1 mir nochmal besonders wichtig oder uns besonders wichtig, sich erstmal bewusst machen, welche Talente hast du denn? Jeder für sich selber. Welche Talente hat Gott dir gegeben? Schreib sie auf. Und ich würde wirklich aufschreiben machen. Und danke erstmal dafür, dass du so viel hast, was Gott dir gegeben hat. Und dann eben schnapp dir jemanden aus der Gemeinde oder auch mehrere und besprech diese Talente und überlege, wie kannst du diese Talente letzten Endes in die Gemeindearbeit auch mit einbringen oder nach außen tragen. Und welche anderen Vorschläge hast du? Ich gehe da jetzt nicht durch jede Sache durch, weil es, wie gesagt, das ist ganz einfach. Wichtig ist, dass das Zutreffende bitte angekreuzt werden soll und nicht das, was nicht zutrifft. Also wenn du gerne einen Chor möchtest, dann kreuzt du halt Ja an, sodass wir, wenn wir den Fragebogen auswerten, wissen einfach, wie viele Leute möchten und werden haben. Und die Mission, eines der wesentlichen Themen oder eines der wesentlichen Aufgaben als Christ. Punkt 4, was kannst du, was können wir als Gemeinde tun, um die Mission voranzutreiben? Und da auch nochmal jeder für sich selber in sich gehen, wie kannst du deinen Arbeitsplatz, deine Freunde, deine Nachbarn, was können wir denen bieten, wie können wir an die rantreten, um sie zu motivieren, vielleicht mal zu Gottesdienst zu kommen oder zur Hausgruppe oder einfach meiner Bibel zu lesen oder vielleicht auch einfach nur sich über Gott unterhalten. Und dann genauso wichtig, was sind denn deine Visionen für die Gemeinde? Wo möchtest du gerne, dass die Gemeinde in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 2 Jahren, wie möchtest du die Gemeinde, in welche Richtung möchtest du sie bewegen? Und wie möchtest du das erreichen? Wie kannst du dazu beitragen? Und das war's vom Prinzip schon. Ganz wichtig, das ist das erste Mal, dass wir das, glaube ich, gemacht haben hier. Und wir hegen in keinster Weise den Anspruch, dass es perfekt ist, dass es alle Bedürfnisse trifft. Es ist nur ein Versuch. Und der Versuch hängt ganz stark davon ab, was wir daraus machen. Praktisch wird es so aussehen, dass wir nach dem Gottesdienst hinten die Fragebögen bitte euch wegnehmen. Dann füllt ihr die anonym aus. Bitte keinen Namen draufschreiben, weil es nicht darum geht, was der Einzelne denkt, sondern es kommt nicht auf den Namen drauf an, sondern es kommt auf dich als Christ drauf an. Daher fühl frei, bitte auch Kritik zu äußern. Und dann bringt am besten nächste Woche, spätestens übernächste Woche, bringt die Fragebögen bitte wieder mit den Kommentaren, die ihr eben draufgeschrieben habt. Und wir werden eine Box bereitstellen, wo ihr die dann einfach reintut. Und dann werden wir mit ein paar Brüdern versuchen, die auszuwerten, die Fragebögen. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, schon zur Gemeindeversammlung vom Prinzip ein wenig vorstellen, was dabei rauskam, wo Bedürfnisse sind und wie die Reise weitergeht. Und damit möchte ich eigentlich jetzt bin ich schon heiser, damit möchte ich aufhören, mich ganz herzlich bei euch bedanken, bei denen, die mitgeholfen haben, den Fragebogen zu machen, aber eben auch bei euch, ihn auszufüllen und wirklich dieses Jahr auch in dem Sinne zu betrachten, dass es ein Jahr ist, wo wir Sachen verändern können. Wo wir vielleicht einen Ruck durch die Gemeinde gehen, sehen, spüren. Dass wir wirklich sagen, wir packen es an und wir versuchen Sachen zu ändern. Und wir geben uns die Zeit, die sowas eben braucht. Und dafür bitte. Amen.